Wir haben doch in den letzten Jahren gemerkt, was passiert, wenn Probleme eben nicht mehr angesprochen werden. Das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Was meinen Sie damit?
Zum Beispiel, dass wir eine Innenstadt haben, die zunehmend verwahrlost.
Wieso kommen Sie auf die Idee, dass das
nicht angesprochen wird? Wir sehen, dass Menschen...
Sagen Sie mal, warum das nicht angesprochen
wird. Wir sehen Menschen, die Angst haben, mittlerweile in die Innenstadt zu gehen.
Es wird so getan, als hätte ich das 5 Jahre völlig ignoriert. Und das ist nicht in Ordnung, das mir vorzuwerfen. Das können Sie in keinster Weise belegen.
Radio 91.2. Mein Dortmund. Meine Wahl.
Westphal gegen Kaluti. Der amtierende Oberbürgermeister von der SPD gegen den Herausforderer von der CDU. Wenige Tage vor der Stichwahl haben sich Thomas Westphal und Alexander Kaluti in der Wahlarena von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten einen heftigen Schlagabtausch geliefert.
Ich glaube, wir werden am nächsten Sonntag einen sehr, sehr spannenden Abend verlieben.
Er rüstet schon ab. Ne? Am Sonntag hat er gesagt, wir werden Geschichte schreiben. Jetzt wird es nur ein spannender Abend.
Nein, wir werden Geschichte schreiben. Und
er hat es eben getraut.
Das wird für Dortmund eine sehr schöne Geschichte werden.
Ja, das finde ich auch.
Weil es ja schließlich dann weitergehen wird.
Weiter geht's, aber mit wem? Ich bin Helga Kretschmer, seit 30 Jahren Lokaljournalistin in Dortmund und stelle euch zusammen mit Oliver Vollmerich von den Ruhrnachrichten die Oberbürgermeister Kandidaten für die Stichwahl vor. Schön, dass ihr dabei seid.
Dortmund wählt. Die Wahlarena von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten. Mit dem Duell Alexander Kaluti gegen Thomas Westphal. Und hier sind die Moderatoren Oliver Vollmerich und Helga Kretschmer.
Herzlichen Dank. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Dortmund wählt. Mein Name ist Helga Kretschmer von Radio 91.2.
Und ich bin Oliver Vollmerich von den Ruhrnachrichten.
Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind im Livestream und natürlich auch hier vor Ort. Herzlich willkommen. Und wir freuen uns auch sehr, dass die beiden Oberbürgermeisterkandidaten für die Stichwahl heute dabei sind. Oberbürgermeister Thomas Westphal von der SPD und Alexander Kaluti, der Herausforderer der CDU. Herzlich willkommen.
Guten Abend. Und wir sind nicht allein. Sie hören es ja auch im Hintergrund. Wir haben hier viele Gäste bei uns im Studio im Lensing Mediaport. Das Interesse war sehr groß. Also insofern ist es schon ein bisschen Glück, hier dabei zu sein. Wir konnten leider nicht alle Plätze, nicht alle Wünsche berücksichtigen. Die Plätze sind hier halt begrenzt. Aber auch online können Sie natürlich dabei sein. Sind Sie ja jetzt auch und können dann auch ein bisschen mitmischen. Social Media spielt ja eine große Rolle mittlerweile im Wahlkampf. Und wir haben auch einen aufmerksamen Blick auf Social Media. Das ist unsere Kollegin Anne Schieben. Das ist unsere Social-Media-Expertin, die im Laufe des Abends immer mal wieder schaut, wie die Reaktionen im Netz so sind. Und Anne, wie läuft das denn heute?
Genau, ganz richtig. Wir wollen Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Hause hier mit einbeziehen. Sie können nämlich gerne mitdiskutieren. Schreiben Sie uns hier ins Studio, wie sich die beiden Kandidaten in Ihren Augen schlagen. Und zwar geht das über mehrere Kanäle. Unter dem Video hier im Artikel ist ein großes Kommentarfeld, das sollte nicht zu übersehen sein. Da können Sie uns gerne Ihre Meinung schreiben. Aber es ist auch per WhatsApp möglich. Schreiben Sie uns da gerne eine Nachricht an die 0160-33-13-903. Steht auch nochmal im Artikel. Aber bei Facebook und Instagram sind wir natürlich auch am Start und schauen dort rein. Geben Sie einfach Ruhrnachrichten Dortmund in die Suche ein. Da finden Sie die Kanäle. Bei Facebook ist es ganz oben angepinnt und bei Instagram ist es in unserer Story, da ist ein Fragensticker hinterlegt. Ich freue mich auf jeden Fall auf viele Nachrichten. Ich habe nur die Bitte, bitte bleiben Sie bei Ihrer Diskussion respektvoll.
Jawohl. Und dann haben wir noch den Cliffhanger schlechthin. Es gibt auch zur Stichwahl eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa von den Ruhrnachrichten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis werden wir Ihnen dann natürlich am Ende präsentieren. Wann das Ende sein wird, das ist natürlich schwer abzuschätzen. Es hängt so ein bisschen vom Verlauf unserer Gesprächsrunde ab. Aber wir sind hier in einer Fußballstadt und da weiß man, ein Spiel dauert maximal 90 Minuten oder vielleicht auch ein bisschen Nachspielzeit. Müssen wir mal schauen. Jetzt würde ich erstmal den Anpfiff ertönen lassen, ohne Trillerpfeife. Ich sage einfach mal, Helga, du machst den Anstoß.
Ja, danke schön. Ja, damit Sie beide mal erstmal so ein bisschen ins Spiel kommen, blicken wir nochmal zurück auf den Wahlabend, 14. September. Ich hatte bei Ihnen beiden das Gefühl, Sie sind sehr erleichtert. Sehr erleichtert, dass Sie in die Stichwahl gekommen sind. Jetzt ist das ja alles schon ein paar Tage her. Wie bewerten Sie denn mittlerweile das Ergebnis der Kommunalwahl, Ihre Ergebnisse, Herr Westphal?
Also erleichtert, die Stichwahl ist, also erleichtert ist man ein bisschen, weil das ist ja schon eine lange Zeit, die wir da Wahlkampf gemacht haben und man hat eine Etappe erreicht und dann ist man auch mal erleichtert und kann ein bisschen durchatmen. Aber das Ergebnis ist so, wie es alle gesehen haben. Ich bin zufrieden, es war ein gutes Ergebnis, finde ich, weil der Abstand zu Herrn Kaluti ist groß und wir werden das ja heute noch mal in Bereichen auch diskutieren. Also alles gut, jetzt sind wir ja in der nächsten Etappe.
Herr Kaluti, wie bewerten Sie das Ergebnis mittlerweile?
Es war ein gutes Ergebnis. Man darf ja nicht vergessen, gerade im bürgerlichen Lager gab es zwei Kandidaten und die haben sich eigentlich sehr, sehr stark aufgeteilt. Und es war ein Wahlkampf, der ja durchaus auch seine sehr, sehr starken Akzentuierungen hatte. Und von daher würde ich diese 10%, die Herr Westphal vorne lag, nicht überbewerten. Weil wenn man das bürgerliche Lager zusammenzieht, kann das auch schon wieder ganz anders anschauen. Ich erinnere auch nur an die Situation vor 5 Jahren, wo es auch schon einen 10%igen Vorsprung gab. Jetzt mit 27% für einen Amtsträger wäre ich sehr vorsichtig und weiß Gott nicht besonders optimistisch, weil Sie haben das schlechteste Ergebnis von allen Amtsträgern im Ruhrgebiet. Und von daher zeigt es eigentlich, das Rennen ist offen. Und ich glaube, wir werden am nächsten Sonntag einen sehr, sehr spannenden Abend verleben.
Er rüstet schon ab. Ne? Am Sonntag hat er gesagt, wir werden Geschichte schreiben. Jetzt wird es nur ein spannender Abend.
Nein, wir werden Geschichte schreiben. Und
er hat es eher nicht getraut.
Es wird für Dortmund eine sehr schöne Geschichte werden.
Ja, das finde ich auch.
Weil es ja schließlich dann weitergehen wird.
Das wird es.
Okay. Aber Sie haben ja auch schon kämpferisch direkt losgelegt am Wahlkampfabend. Sie haben sich vor allem am zweiten bürgerlichen Kandidaten Martin Krämer abgearbeitet und haben dann vom Geldadel aus dem Dortmunder Süden gesprochen. Das hat Ihnen sehr viele heftige Reaktionen eingebracht. Jetzt haben Sie zuletzt auch bei einer Veranstaltung hier im Hause ein bisschen zurückgerudert. Das ist völlig in die Hose gegangen, haben Sie gesagt, und sich dafür entschuldigt. Wie ist dazu gekommen und wie sehen Sie das aus heutiger Sicht?
So wie ich es gestern hier an der Stelle schon nochmal gesagt habe, das kann ich auch gerne nochmal wiederholen. Ich mochte nicht, was im Wahlkampf und über den Wahlkampf vor allen Dingen immer deutlicher und krasser über unsere Stadt gesagt wurde. Und das hat natürlich im Wahlkampf nicht gerade aufgehört und war ein Thema für mich. Und das wollte ich an dem Abend nochmal zum Ausdruck bringen und das habe ich nicht gut gemacht, weil offensichtlich Menschen sich da angesprochen fühlten und auch diffamiert fühlten, was ich überhaupt nicht wollte und auch nicht im Sinn hatte. Und deswegen habe ich auch gestern ganz deutlich gesagt, das muss ich besser machen, gelassener sein und habe mich dann auch entschuldigt. Aber man ist auch ein Mensch.
Herr Kaluti, wie bewerten Sie denn jetzt die Entschuldigung von Herrn Westphal?
Naja, also sie hat 8 Tage benötigt, um gesagt zu werden, das ist eine verdammt lange Zeit. Und da muss ich auch schon ein bisschen sagen, man macht Fehler, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, als Oberbürgermeister, der 5 Jahre lang im Amt gewesen ist, muss man sich einfach unter Kontrolle haben. Und bei aller Anspannung, die kann man in der Hinsicht vielleicht alleine zu Hause irgendwie ausleben, finde ich das gefährlich. Weil die Worte waren schon sehr, sehr, sehr verletzend. Da wurde von Rassismus gesprochen, von Menschenfeindlichkeit. Und das ist schon sehr spalterisch. Und gerade in einer Zeit, wo unsere Gesellschaft sowieso in den Gefahr läuft, auseinanderzudriften, muss ein Oberhaupt, ein Stadtoberhaupt, eher zusammenführen. Vor allem dann, wenn es doch normal ist, dass man Probleme in einer Stadt anspricht. Ja, wir haben doch in den letzten Jahren gemerkt, was passiert, wenn Probleme eben nicht mehr angesprochen werden. Das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Was meinen Sie damit?
Zum Beispiel, dass wir eine Innenstadt haben, die nach wie vor oder zunehmend verwahrlost.
Wieso kommen Sie auf die Idee, dass das
nicht angesprochen wird? Wir sehen, dass Menschen...
Nee, sagen Sie mal, warum das nicht angesprochen
wird. Wir sehen Menschen, die Angst haben, mittlerweile in die Innenstadt zu gehen. Da müssen Sie nicht irgendwelche Leute aus dem Süden fragen, sondern müssen Sie in die Nordstadt gehen. Die haben genau solche Probleme, was Sicherheit angeht, und die nehmen wir ernst. Und dann zu sagen, ja, das hat mich halt ein bisschen geärgert und dementsprechend habe ich da einen irgendwie draufgehauen, das ist nicht souverän, Herr Westphal. Das ist einfach unsouverän.
Also das Thema Sicherheit und Ordnung, das werden wir gleich natürlich noch mal ein bisschen näher vertiefen. Aber Herr Westphal, ja, ich denke, Sie wollen auch noch mal was erwidern.
Ein Punkt, weil er das jetzt in einem so einem Schlenker gesagt hat, Dinge, die nicht angesprochen wurden. Das ist einfach nicht richtig. Sondern die Dinge sind alle angesprochen. Und ich habe mehrfach auch in allen Diskussionen, ich habe Ihnen doch jetzt auch zugehört.
Ja, oder? Das tue ich ja.
Sie fallen mir gerade ins Wort. Also insofern, ganz ruhig bleiben. Die Dinge sind angesprochen worden, und zwar seit Jahren. Und deswegen habe ich deutlich gemacht, ich verstehe alle diese Diskussionen, ich bin mittendrin. Und wir haben gemeinsam mit der Polizei hier etwas aufgebaut, was bundesweit einmalig ist. Und deswegen sind mir die Themen nicht egal. Und ich gucke nicht weg. Und das ist ja das, was das Thema ist. So, es wird so getan, als hätte ich das 5 Jahre völlig ignoriert. Und das ist nicht in Ordnung, das mir vorzuwerfen. Das können Sie in keinster Weise belegen.
Natürlich kann ich das belegen. Und zwar, wir haben eine Zunahme an öffentlichen Drogenkonsum. Wir haben eine Zunahme an Obdachlosigkeit. Anfang des Jahres sind 3 Menschen auf den Straßen Dortmunds gestorben. Das muss thematisiert werden.
Das ist thematisiert.
Und dann müssen Lösungen her.
Dann höre ich mal, was ihr
für diese haben. Lösungen sind bisher nicht gefunden worden, denn sonst hätten wir dieses Problem nicht. Und wie gesagt, es wurde angesprochen. Und wenn Sie sagen, das ist ein Attribut, der die Stadt schlecht zu reden, dann ist das falsch. Kritik muss möglich sein. Das ist Demokratie. Und dann streitet man um die Lösungen. So einfach ist.
Aber die Lösungen. Die möglichen Lösungen wollen wir dann ja auch gleich nochmal sprechen. Ansonsten, ja, mal schauen, wie es jetzt auch dann mit der Unterstützung aus den anderen Reihen weitergeht.
Ja, Herr Kaluti, der parteilose Martin Krämer, der hat Ihnen ja jetzt eine Wahlempfehlung gegeben. Wie hilfreich ist das für Sie?
Ich denke, das ist sehr hilfreich. Wir haben ja gesehen, es war ja eigentlich immer ein Spektrum, das angesprochen wurde. Es war ein bürgerliches Spektrum, wobei wir auch natürlich über die Grenzen dieses sogenannten bürgerlichen Spektrums hinausgegangen sind. Und an den Wahlergebnissen haben wir auch gesehen, was die Parteipräferenz anging, war das ja in den meisten Fällen deckungsgleich. Und von daher bin ich Herrn Krämer und seinem Team sehr dankbar, dass diese Unterstützung gekommen ist, denn wir müssen diese Stadt zusammenhalten. Und aufzuteilen zwischen Nord und Süd oder Ost und West wird uns nicht helfen. Wir haben Probleme, die groß sind und die können wir nur gemeinsam lösen. Und deswegen finde ich es sehr nobel von Herrn Krämer, dass er gesagt hat, dann gehen wir in der Hinsicht zusammen und er unterstützt mich.
Auf der anderen Seite gab es ja vor 5 Jahren für Ihren Vorgänger als CDU-Kandidaten Andreas Holstein dann die Unterstützung der Grünen, die einen Wahlaufruf gemacht haben. Den gibt es diesmal nicht. Werben Sie denn trotzdem um Stimmen der Grünen auch?
Ja, aber natürlich.
Denn ja wie?
Nein, die Grünen haben ja sich bewusst für keine Empfehlung entschieden. Und es gibt durchaus Gründe, wo ich denke, dass ich ein attraktiver Kandidat für die Grünen sein werde. Gerade was Mobilität angeht, was Kitas angeht, auch was Wohnungsbau angeht, wobei die Grünen da ein bisschen mehr sozial Geförderten haben wollen. Und sogar aus den Reihen der Grünen höre ich, dass auch dort das Thema Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung ein großes Thema ist. Und von daher denke ich mir, wird mit Sicherheit auch ein Teil sich überlegen, mich zu wählen am nächsten Sonntag.
Umgekehrt auch für Sie natürlich ein Potenzial, die grünen Wähler. Welches Angebot machen Sie denn den grünen Wählern, um dann auf Thomas Westphal umzuschwenken?
Naja, die Grünen haben ja eine inhaltliche Erklärung abgegeben, wenn ich es richtig gesehen habe, als Partei, als Mitgliederversammlung. Und wenn man da reinliest, dann glaube ich, ist schon eine Nähe zu dem, was ich für diese Stadt im Plan habe und was ich in den letzten 5 Jahren gemacht habe, sehr erkennbar. Weil es geht um eine Gesellschaft in dieser Stadt, die vielfältig ist, die wir gestalten müssen, die tatsächlich auf Respekt setzt und nicht auf Spaltung. Sie benennen die Punkte, die wir gemeinsam auch im Rat diskutiert haben, wie zum Beispiel den Ausbau der Fahrradinfrastruktur über die Velorouten. Und das ist sehr deutlich. Und ich glaube, das werden die grünen Wählerinnen und Wähler sich jetzt auch anschauen. Das sind ja, so wie ich sie alle im Wesentlichen kenne, sehr emanzipierte Menschen. Sie werden sich ihr eigenes Bild machen. Und das sollen sie auch. Das ist auch völlig in Ordnung. Und sie werden dann das Kreuz da machen, wo sie es richtig finden. Und das wird dann am Sonntag das Ergebnis sein. So ist es richtig.
Ja, viele Themen sind jetzt schon aufgeploppt. Die werden wir auch gleich nochmal näher vertiefen. Ja. Aber jetzt schauen wir erstmal auf Sie beide als Person. Es gab ja zwei Forsa-Umfragen im Auftrag der Ruhrnachrichten und bei der ersten war Ihr Bekanntheitsgrad von beiden jeweils nicht so dolle. Das wird sich mittlerweile geändert haben, davon gehen wir mal aus. Und wir haben uns mal in der City umgehört, welches Detail man von Ihnen beiden denn so kennt.
Was glauben Sie, einer von den beiden war früher FDP-Mitglied? Was glauben Sie, wer war das?
Würde ich den Westphal einfach nehmen.
Boah, keine Ahnung, ich habe echt keinen Plan von Politik. Ich
sag Galuti. Ja, würde ich auch sagen, weil die FDP und CDU ja ziemlich nah beieinander liegen, gerade was Wirtschaftspolitik angeht.
Das ist richtig. Alexander Galuti, ehemaliges FDP-Mitglied. Bei wem von den beiden glauben Sie denn, dass er Schauspieler ist?
Galuti.
Gute Frage.
Keiner.
Doch, einer ist es.
Dann rechts.
Herr Galuti, das ist richtig, der ist tatsächlich Schauspieler. Wem trauen Sie denn eher zu, dass er seinen ersten Job bei der Polizei hatte?
In Westphal.
Ich würde da auch eher Galuti sagen.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ich sehe ihn da mehr in so einem Polizeioutfit.
Ja, ich stimme zu.
Ist tatsächlich nicht richtig. Thomas Westphal, in Lübeck geboren, hat seinen ersten Job in der Polizeiverwaltung gehabt. Was glauben Sie, wer von den beiden war denn früher Handballspieler?
Herr Westphal.
Das traue ich eher Herrn Galuti zu.
Der Rechte.
Herr Galuti?
Ja.
Das ist leider falsch. Thomas Westphal ist ehemaliger Handballspieler. Ja. Wer von beiden hat denn eine Vergangenheit mit der, man möchte ja sagen, falschen Borussia? Wer ist denn früherer Gladbach-Fan?
Westphal. Bleibe ich beim Westphal nochmal.
Oh, das traue ich Herrn Westphal nicht zu. Ich denke, es war Herr Galuti.
Auch das ist richtig. Alexander Galuti mal gesagt, dass er früher Gladbach-Fan war. Was glauben Sie, wer von beiden hat mehr Instagram-Follower?
Mehr Instagram-Follower? Ich behaupte mal Herr Westphal.
Thomas Westphal.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich sehe immer seine Instagram-Videos, deswegen ja, glaub schon.
Das ist wieder richtig. Thomas Westphal hat mehr Follower bei Instagram.
Und Herr Westphal, Sie haben nicht nur mehr Follower bei Instagram, Sie waren auch tatsächlich mal bei der Polizei. Was haben Sie da gemacht?
Das war in Lübeck. Ich war dort in der Polizeiverwaltung Schleswig-Holstein-Süd. Und die waren zuständig für die Verwaltung aller Polizeiinspektionen in der Ostseekette, also von Lübeck bis Eutin. Und die mussten versorgt werden. Die mussten versorgt werden mit Material. Und dann war ich zuständig für das, was man heute auch bei der Polizei immer noch macht, nämlich die Abarbeitung von in Gewahrsamnahmen. Menschen werden manchmal über Nacht, manchmal über Tag, ganz unterschiedlich, weil sie in einem jetzt kommt, Zitat, die freie Willensbildung ausschließend im Zustand sind, dann in Gewahrsam genommen. Und da bekamen die, ich weiß, es ist heute auch immer noch so, eine Rechnung für. Weil die werden auch ärztlich begutachtet, dass sie das auch von Gesundheit her tatsächlich dürfen und können. Und dann bekommen die das vom Staat in Rechnung gestellt. Das ist auch heute noch so, glaubt man nicht. Und dann war es auch häufig meine Aufgabe, weil das waren natürlich häufig Menschen, die das gar nicht bezahlen konnten, das dann nach einer gewissen Zeit, 3 Monate etwa, wieder niederzuschlagen. So, deswegen kenne ich aber Polizeiarbeit von innen und deswegen weiß ich auch, was Sicherheit in Ordnung ist und was Polizei da macht.
Das heißt, Sie haben also nicht selber festgenommen, aber die Rechnung gestellt.
Nein, ich war kein ausgebildeter Polizeibeamter. Das war nicht das Ziel. Wir waren die im Hintergrund, dass die Handschellen da waren, wenn das losging. Die braucht man ja auch.
Ja, stimmt auch wieder. Ja, Herr Galuti, wir haben es gerade gehört. Sie sind ausgebildeter Schauspieler, ne?
Genau.
Aber nicht nur.
Nicht nur. Nein, ich habe noch ein bisschen was hinten dran gemacht. Ich habe dann Theaterwissenschaften am King's College in London studiert und habe dann auch noch mal ein Diplom gemacht in War Studies, auch in London, auch am King's College. Die Schauspielzeit war eigentlich relativ kurz. Mich hatte das damals sehr fasziniert, an so eine Schule zu kommen. Weil da haben irgendwie so 1200 Leute vorgesprochen und es wurden immer so zwischen 8 und 10 Leuten genommen. Und da war das einfach so ein sich beweisen wollen. Und das ist mir dann in Stuttgart gelungen und dann habe ich die Ausbildung gemacht, habe dann auch irgendwie vorgesprochen. War eine spannende Zeit, da habe ich meine ersten Rassismuserfahrungen gemacht, im Hinblick so von wegen, ja, so wie Sie ausschauen, können Sie gerade mal einen arabischen Drogendealer spielen und solche Geschichten. Also das von aus Seiten dieser ganzen künstlerischen Richtung. Und stand dann auch am kleinen, beschaulichen Staatstheater Oldenburg für ein paar Jahre auf der Bühne und habe dann wirklich mehr oder weniger von Shakespeare hin zu Musical und auch zu modernen deutschen Stücken eigentlich alles gemacht. Und dann war es dann aber auch irgendwo eine gute Zeit und ich dachte, jetzt kommen die nächsten Kapitel.
Und das nächste Kapitel war dann was?
Das nächste Kapitel war dann in der Tat Dramaturgie. weil das war ja der theaterwissenschaftliche Hintergrund. Und von der Dramaturgie bin ich dann relativ schnell in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gekommen. Und davon ging dann der Weg, das war dann meine FDP-Vergangenheit, dahin, dass ich in Bayern mal einen Landtagswahlkampf gemanagt habe, der erfolgreich war für die FDP, die nach 14 Jahren außerparlamentarischen Opposition nicht nur in den Landtag kam, sondern gleich auch in die Regierung. Und dann war ich bei den Koalitionsverhandlungen dabei, habe das Backoffice geleitet und mein damaliger Chef wurde dann Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Und ich bin dann mit ihm ins Ministerium gegangen, wurde dann von der Bundestagsfraktion abgeworben in den Planungsstab und war dann für Außensicherheits- und Europapolitik zuständig.
Jetzt geht es ja um die Oberbürgermeisterwahl. Und als Oberbürgermeister, da ist man ja auch immer Chef der Stadtverwaltung. Also Chef von mehr als, Sie wissen wahrscheinlich besser, Herr Westphal, 10.000 Mitarbeitern. 11.000 Mitarbeitern. Deswegen würden wir jetzt gerne mal Ihren Führungsstil testen. Und dafür haben wir jeweils drei Fragen an Sie.
Genau, der Herausforderer beginnt. Herr Kaluti, wenn Ihre Führungsphilosophie ein Verkehrsschild wäre, welches wäre es und warum?
Ich glaube, es wäre das Vorfahrtsschild, weil verschiedene Verkehrsteilnehmer koordiniert werden müssen. Und zwar im Sinne von organisiert werden müssen. Gleichzeitig gibt es aber auch natürlich die Vorfahrt in eine bestimmte Richtung nach vorne. Und ich glaube, das wäre mein Ansatz, Menschen zu organisieren, zu koordinieren und sie dann zu befähigen, nach ihren Talenten das Beste aus sich herauszuholen für ein gemeinsames Ziel.
Dann die Frage 2. Stellen Sie sich vor, Ihre Stadt ist ein Schiff im Sturm. Wie führen Sie die Crew? Als Kapitän, als Lotse oder als Funker?
Als Kapitän. Als Kapitän müssen Sie für alles verantwortlich sein. Sie müssen alles im Blick behalten. Ich habe mein Studium unterbrochen, weil ich bei der Marine war. Und von daher, ich muss allerdings sagen, ich hatte ein Landkommando, weil ich russischen Sender abgehört hatte. Und es ist allerdings so, dass Sie natürlich die absolute Oberhoheit über die Situation haben. Und die haben Sie nur, wenn Sie ein Kapitän sind. Funker sind sehr, sehr wichtig, aber konzentrieren sich auf einen Aspekt. Und genauso auch die Lotsen, mit denen Sie dann sprechen. Die sind ja eigentlich dann an Land. Und Sie müssen das große Ganze leiten.
Sie bekommen ein Team, das völlig demotiviert ist. Was ist Ihr erster Satz, um neue Energie zu wecken?
Vergesst die Vergangenheit.
Ja, Herr Westphal, auch drei Fragen an Sie. Schon Befürchtung? Ja. Sie dürfen sich ein Tier wählen, das Ihren Führungsstil symbolisiert. Welches ist es, also welches Tier, und was sagt das über Ihre Stärken und Schwächen aus?
Jetzt muss ich, also ob ich in der Tierwelt jetzt so bewandert bin, dass ich sagen kann, das ist das. Es muss, ich würde mal sagen, eine Giraffe sein.
Giraffe?
Ja, man muss den Überblick behalten. Und das kann eine Giraffe, glaube ich, sehr, sehr gut. Sie ist auch nicht ängstlich. Man denkt das ja manchmal, wenn man im Zoo oft unsere Giraffen, weil sie so zurückhaltend sind. Aber wenn man mal Originalfilme sieht, wie die auch zum Beispiel ihre Jungen verteidigen, selbst gegen eine Herde oder Rudel von Löwen, dann ist das schon auch ein mutiges Tier.
Was sagt die Giraffe über ihre Schwächen aus?
Das habe ich mir jetzt noch nicht so überlegt. Sie haben mir erst mal vom Tier aus gefragt. Und das wäre erst mal das, was man dafür braucht. Und meine Schwächen, also in der Verwaltung, in der Arbeit mit den Kollegen, also manche sagen, ich bin manchmal etwas knötterig, aber das höre ich zu Hause eigentlich mehr als auf der Arbeit.
Das müssen Sie mit Ihrer Frau klären.
Mach ich auch.
Wenn Sie Ihre Führungsrolle in einem Theaterstück darstellen müssten, wären Sie Regisseur, Hauptdarsteller oder Bühnenbildner?
Wahrscheinlich Regisseur. Habe ich tatsächlich sogar mal gemacht in jungen Jahren, aber auch tatsächlich so ein bisschen auf der Bühne, aber das Ganze zu machen und zu arrangieren, das hat mich immer schon begeistert. Habe ich auch im Sport übrigens gemacht. Wir haben damals in solcher Lebenssituation im Wohnbereich mit ganz vielen Kindern und dann habe ich eine gemeinsame Olympische Spiele organisiert. Wir haben ganz viele Spiele uns ausgedacht, Medaillen gebastelt etc. Und das habe ich alles gemacht und alle haben mitgemacht. Hat immer Spaß gemacht.
Und die dritte Frage, Sie haben die Möglichkeit, eine neue Führungsregel für alle Kommunen zu erlassen. Wie lautet sie und warum gerade diese?
Eine Führungsregel?
Eine neue Führungsregel für alle Kommunen.
Also wie die Kommunen geführt werden oder was? Mhm. Ach ja, das ist interessant. Also ich würde das skandinavische Modell nehmen. Das ist streng genommen keine Führungsregel, aber eine gute Gesamtregel im skandinavischen Staat. In Schweden werden alle Steuereinnahmen nicht vom Nationalstaat auf die Kommunen verteilt, sondern die Kommunen bekommen das Geld und verteilen es hoch auf den Nationalstaat. Unglaublich, aber richtig. Mhm. Weil in den Kommunen ist das Leben, hier muss man investieren, hier leben die Menschen. Und in Deutschland ist es genau umgekehrt. Wir kriegen immer vom Bund, Land am Ende nur das, was überbleibt. Und das macht unser Problem aus. Und deswegen, das würde ich machen. Das ist eine gute Idee.
Sie sind jetzt seit 5 Jahren Oberbürgermeister. Jetzt unabhängig von den Fragen, die wir gerade gestellt haben. Wie würden Sie denn selbst Ihren Führungsstil beschreiben?
Also hätten Sie mich nach dem Verkehrsschild gefragt, hätte ich gesagt, es gibt dieses Schild, wo sich zwei an die Hand anfassen. Führung heißt in dieser Verwaltung bei 11.000, 12.000 Leute, Sie müssen sich auf Menschen verlassen können. Sie können die nicht alle individuell motivieren, das geht nicht. Sondern Sie brauchen Menschen, die mit Ihnen als Team das machen. Und in einer Verwaltung, die seit über hunderten Jahren so funktioniert, dass sie in Abteilungen und Bereiche aufgeteilt ist, manchmal sagen wir in Silos, müssen Sie Menschen gewinnen, die sagen, wir wollen das aufbrechen. Wir wollen die Stärken, die wir in unterschiedlichen Bereichen haben, zusammenbringen, um dann die Lösung zu erarbeiten. Da sind wir auf dem Weg seit 5 Jahren und das ist genau der Punkt, den man machen muss. Das ist moderne Verwaltung. Das lernt man aber dann im Handeln und da brauchen Sie Menschen, die das mitgehen und sagen, richtig so. Und das ist genau das, worum es geht.
Herr Kaluti, 11.000 Mitarbeiter, wie sieht da Ihre Führungsfunktion aus? Wie sehen Sie da Ihre mögliche Führungsfunktion?
Sehr kommunikativ. Man muss sehr, sehr eindeutig auf die Leute eingehen. Sehr kooperativ. Das geht nur im Team. Das geht auch in der Hierarchie nach unten gehend. Sie müssen die Menschen mit einbinden. Sie müssen erklären. Sie müssen sie mitnehmen. Und ich würde sagen auch, mir ist wichtig, die Leute zu befähigen, dass sie diese Entscheidungsspielräume, die sie ja haben, auch nutzen und dass sie sich sicher fühlen, dass sie keine Angst haben, auch mal dementsprechend Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, es ist dieses Vertrauen auch in die Menschen, dass ich jedem entgegenbringe, wenn ich ihn kennenlerne, dass da ganz, ganz weit vorne ist.
Jetzt möchten wir aber auch mal hören, was so auf Social Media für Reaktionen reingekommen sind. Anne Schiebner.
Gibt schon eine ganze Menge, das hier immer wieder reinflattert. Ich würde gerne mit einem Wunsch starten. Und zwar schreibt Malik auf WhatsApp, hallo zur Wahlarena, hallo Herr Westphal, hallo Herr Kaluti. Ich wünsche mir für Dortmund mehr Zusammenhalt. Ein ganz schöner Wunsch zum Reinstarten. Es gibt aber auch deutlich klarere Worte, die gefunden werden. Zum Beispiel schreibt jemand, Herr Kaluti ist für mich deutlich klarer und souveräner. Herr Westphal ist überheblich und unhöflich. Aber auch die andere Meinung wird vertreten. Thomas Westphal ist souveräner und kompetenter. Sein Eingeständnis in Sachen Geldadel, einen Fehler gemacht zu haben, ist aller Ehren wert. In der Hitze eines Wahlkampfs kann so etwas passieren. Auf Facebook schreibt noch jemand, nach gut einer Viertelstunde dieser Wahldiskussion bin ich mir sicher, ich habe bei der Briefwahl das Kreuz an der richtigen Stelle gemacht, aber es wird nicht erläutert, wo diese Stelle ist.
Ist ja schön, wenn man auch Meinungen bestätigen kann und ansonsten sieht man, die Meinungen gehen natürlich auch da auseinander. Ja, das vielleicht so als erste Reaktion dazu. Weiß nicht, ob Sie dazu noch was sagen wollen, aber wie gesagt, es geht ja in die eine und in die andere Richtung. Kommen wir nochmal zu einigen inhaltlichen Themen, die auch zum Beispiel in Leserfragen eine Rolle gespielt haben. Wir können nicht alle Leserfragen, die wir bekommen haben, hier beantworten, weil das ein bisschen in den Rahmen sprengen würde. Aber so das große Ganze, was immer wieder auftaucht, ist zum Beispiel auch das Thema Sicherheit, die Lage in der City, Obdachlosigkeit, Drogenszene. Es ist ja schon angesprochen worden. Sie haben zum Beispiel auch auf Ihren Plakaten, wenn man das so übersetzt, eine Mischung aus Härte und Hilfe im Kampf gegen Obdachlosigkeit und die Drogenszene. Jetzt sagt Herr Westphal ja auch mit Blick zum Beispiel auf die Taskforce von Polizei und Ordnungsamt oder jetzt auch neue Angebote wie das Nachtcafé. Das machen wir ja längst. Aber was würden Sie anders machen? Wie sehen Ihre Lösungen aus?
Ich glaube, wir brauchen mehr Menschen und mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kommunalen Ordnungsdienst. Wir haben jetzt 78 Stellen, die haben wir noch nicht besetzt. Und ich glaube, wir brauchen auch mehr Repression. Und zwar haben wir in der Innenstadt zu viel öffentlichen Drogenkonsum, trotz Drogenkonsumraum. Wir werden jetzt sogar noch einen zweiten bekommen. Und wir müssen allerdings auch die Stadt weiterhin für die anderen Menschen in unserer Stadt auch in ihrer Aufenthaltsqualität bewahren. Und von daher müssen wir auf der einen Seite erstmal sagen, ich würde zum Beispiel auch sagen, der Drogenkonsumraum ist nur für die Dortmunderinnen und Dortmunder und nicht eben für alle anderen. Und gleichzeitig müssen wir den Menschen helfen.
Aber verlagert das das Problem nicht wieder auf die Straße?
Nein, nicht unbedingt. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Menschen diese Hilfen, die es ja gibt, auch wahrnehmen. Und wenn ich mir mal angesehen habe, wie viel aufsuchende Sozialarbeit von der Stadt es in Dortmund gibt, dann sind das 2 Personen und das ist absolut unterbewertet. Und da würde ich dementsprechend auch genauso mehr Menschen einstellen, damit dieses Problem in diesem Zweiklang gelöst wird.
Herr Westphal, ich habe gerade schon gesehen, wie Sie den Kopf schütteln. Was sagen Sie zu den Vorschlägen von Herrn Kaluti?
Naja, da sind wir jetzt ja bei dem Thema, was ich am Anfang angesprochen habe. Weil die Lösungen, die Herr Kaluti beschreibt, sind jetzt ja nicht irgendwie neu, sondern etwas, was wir gemeinsam mit der CDU übrigens auch im Rat und auch mit anderen längst auf dem Weg haben. Der Ordnungsdezernent dieser Stadt ist Mitglied Ihrer Partei. Und deswegen sind wir lange auf diesem Weg. Also er hat ja die KOD-Kräfte unter sich und hat die neu eingestellt. Er hat lange gebraucht, um sie Plätze dann auch aufzufüllen. Das war ja seine Verantwortung. Ich will das gar nicht kritisieren, das gehört nur zur sachlichen Beschreibung dazu. Und deswegen ist ja die Aussage, Sie haben ja am Anfang gesagt, es ist ein riesiges Problem und keiner sieht hin. Und Ihre Lösung ist dann mehr KOD. Da merkt man, der Elefant ist sehr groß aufgeblasen, die Lösung ist eine Maus.
Das stimmt aber überhaupt nicht.
Und zwar, ich wurde jetzt ja gefragt.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, Sie haben das alles zur Chefsache gemacht.
Darf ich das?
Sie sind derjenige, der verantwortlich gewesen ist.
Ja, das ist aber jetzt gar nicht mein Punkt. Ich will nicht aus der Verantwortung raus. Ich will nur sagen, wie es ist. Nein,
Sie haben mir gehen aus der Verantwortung raus. Sie sagen jetzt irgendwie, das war der Ordnungsdezernent.
Ich wollte es erläutern. Das ist
dann Bild, das Bild sollen ist, Sie jetzt die Gelegenheit dazu
haben. Ja, das Bild ist etwas komplexer, als Sie das immer gerne machen. Das ist halt das Thema dabei.
Nein, Sie scheuen die Verantwortung. Das ist Ihr Problem.
nein, ist es nicht, sondern im ganzen Gegenteil. Ich war es ja, der dann vor 3 Jahren auch gesagt hat, wir müssen jetzt an dieser Sache ganz anders arbeiten, weil Crack ein riesengroßes Problem ist und alles ändert. Bei Ihnen im Sender habe ich erzählt, dass wir das mit dem Drogenkonsumraum so nicht weiterführen können. Daraufhin habe ich diesen Sonderstab eingerichtet, mit der Polizei zusammen, Schulter an Schulter. Der Polizeipräsident hat bei dem Innenminister dieses Landes eine Sondereinheit angefordert, eine neue Fokusgruppe, hat Bereitschaftspolizei dankesweise vom Innenminister zugesprochen bekommen. Wir haben die Polizeikräfte in dieser Stadt so groß wie noch nie und die KOD verstärkt. Insofern, das, was Sie als Lösung haben, ist bereits auf der Straße. So, und jetzt können Sie sagen, es ist aber zu wenig. Ja, aber da muss man noch mal genau darüber reden, wir können auch mit den KOD erweitern und so weiter. Aber es ist genau das, was wir tun. Und dann zu sagen, es muss mehr Repression und nicht zu sagen, was das sein soll. Weil was tun wir dann? Genau das. Und wir haben längst auch das Vorgehen zum Beispiel mit aggressiven Menschen, die tatsächlich nicht einfach betteln, sondern die Menschen wirklich belästigen, geändert. Und zwar spezifisch einzeln sind uns 20 Personen mittlerweile klar bekannt. Deren Ziel muss es aber sein, dass sie in soziale Betreuung, in psychiatrische Betreuung kommen, weil sie sind krank. Und deswegen müssen wir aber Akten schaffen, also genug Punkte, weil ich kann den Menschen nicht zwangseinweisen in Deutschland. Er muss entweder sich selbst oder andere gefährden. Dafür muss ich Fakten schaffen, damit eine Klinik das akzeptiert. Das tun wir gerade. Und wir haben Erfolg damit. Es ist alles unterwegs. Und jetzt können wir sachlich miteinander reden, wie wir das tun. Was könnte man hier noch tun und hier noch tun? Was ich aber nicht möchte, ist, dass Sie so tun, als sei das ein völlig aus dem Ruder geratenes Problem und alle hätten weggeguckt. Und Sie haben dann gar nichts anderes. Das ist nicht redlich.
Das ist sehr wohlredlich, weil ich ein Problem angesprochen habe, das jetzt erst vor kurzem von Ihnen angegangen wurde.
Nein,
das ist nicht richtig. Sie haben es zur Chefsache gemacht und haben jetzt die Schuld dem Ordnungsdezernenten gegeben. Das ist falsch. Außerdem haben Sie gesagt, das war vor 3 Jahren. Wir sehen aber keine Resultate. Die Resultate sind in der Hinsicht nicht da. Ich bin ja jeden Tag in der Innenstadt.
Ja,
die meisten
auch.
Menschen von uns sind auch in der Innenstadt. Wir sehen den öffentlichen Drogenkonsum, der weiterhin da ist. Es war dann die CDU, die den KOD erhöht hat, um die 20 Stellen. Eine Stadt wie Dortmund mit 615.000 Einwohnern müsste ein KOD von 200 haben. Die Düsseldorfer haben 300 und die haben gerade 52.000 Einwohner mehr. Das heißt, wurde einfach versäumt, dass man dieses Problem erstmal adäquat behandelt hat. Das ist ja schön, dass jetzt in der Hinsicht mit der Polizei zusammengearbeitet ist, aber es reicht nicht aus. Und stattdessen wurde dann vorgeschlagen, einen Drogenkonsumraum in die Mitte von drei Schulen zu setzen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, was ist das für ein Gedanke? Da hat man 3000 Schülerinnen und Schüler. Und nur weil eventuell die Immobilie der Stadt gehört und sie vielleicht ein bisschen preiswerter ist, fängt man an, darüber nachzudenken, Kinder zu gefährden, weil wir wissen doch ganz genau, wo Drogen sind, sind Drogendealer, ist Beschaffungskriminalität. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das einen völlig falschen Ansatz. Und was repressive Maßnahmen bedeutet auch, dass man den öffentlichen Drogenkonsum unattraktiver macht.
Heißt was?
Denn indem man den Leuten permanent auf der Pelle sitzt, damit sie irgendwann mal sagen, vielleicht ist eine Alternative anders. Das hat man in New York der 90er Jahre geschafft mit William Bratton. Ja, jetzt heißt das natürlich wieder New York, aber New York ist in der Hinsicht hat genau dasselbe Problem gehabt. Und man muss endlich handeln. Und dieses Handeln sehen wir nicht. Das sehen die Menschen nicht. Und deswegen sagen sie, sie gehen nicht mehr in die Innenstadt. Nebenbei sagen sie nämlich auch, sie fahren nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Weil sie irgendwann mal sagen, wir fühlen uns da nicht mehr sicher. Und das muss man ansprechen. Und dann sind ihre Maßnahmen anscheinend nicht die richtigen gewesen, wenn sie so nicht funktioniert haben.
Und jetzt auch gerne nochmal darauf antworten. Ansonsten würde ich auch gerne nochmal speziell auf das Thema Drogenkonsumraum.
Ja, unbedingt, sehr gerne.
Erst beschlossen worden, ja, den Grafenhof aufzugeben. Ja. Jetzt ist er ja auf mit Mehrheit von SPD und Grünen, soll er erhalten bleiben. Und es soll ein zweiter gesucht werden, um den Standort zu entlasten. Ist das auch Ihre Linie? Weil zuletzt, wie gesagt, war ja die offizielle Linie, wir geben den Grafenhof auf und suchen woanders einen Standort. Wie ist da im Moment so Ihre persönliche Linie?
Ja, also genau das ist ja das Thema, habe ich eben schon angedeutet. Vor Jahren habe ich schon gesagt, das wird mit diesem Standort schwieriger, weil diejenigen, die die Hilfe da organisieren in diesem Drogenkonsumraum, gesagt haben, mit Crack ist das hier nicht mehr leistbar. Also rein wegen der Anzahl, aber auch die Art und Weise, wie Crack kommuniziert oder konsumiert wird, ist das Problem. Nämlich mehrfach am Tag. Der Stoff ist wirklich so hart, dass er aus den Menschen fast Zombies macht, weil sie ganz schnell auch verwahrlosen, psychisch richtige Probleme haben, Menschen angehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wissen auch nicht, wie das geht. So, und gleichzeitig können wir dann ja nicht sagen, wir machen den Drogenkonsumraum dann zu, weil dann haben wir sie gar nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist wenigstens der Ansatz. Und deswegen haben wir uns darum Gedanken gemacht, da wo er jetzt ist, ist er zu klein und nicht richtig. Und wo können wir was anderes schaffen? Und da war dieser Standort auch in dem Buch. Aber er war ja nicht der einzige, sondern wir haben 160 Standorte durchgeprüft und diesen mit allen diskutiert. Es ist ja nicht so, dass man das aus einer Sektlaune heraus macht, sondern es ist halt schwierig in einer Stadt, wo alle wohnen und wo alles bebaut ist, dafür eine gute Lösung zu finden. Und konstruktiv heißt zu sagen, wo wollen Sie ihn dann hinstellen? Wir müssen zusammen eine Lösung finden und nicht jemanden einen Vorwurf machen. Ich weiß, dass es problematisch war. Wir haben das mit Schülern und Lehrern alles diskutiert, alles in Ordnung. Wir suchen ja auch nach weiteren Lösungen. Nur irgendwann ist halt auch eine Situation, wo man Entscheidungen miteinander auch treffen muss. Und das gehört auch eben dazu. So, und deswegen sagen wir schauen uns weitere Standorte an, haben jetzt ja nochmal eine Entlastungsfläche direkt vor dem Drogenkonsumraum geschaffen, eine Außenfläche. Eine zweite kommt jetzt dazu innen, um dort den Druck rauszunehmen. Es ist so, aber es gibt keine andere Möglichkeit, als genau das zu machen. Und noch einmal, natürlich muss man den Drogendealern vor allen Dingen, Sie haben völlig recht, auf den Leim nicht gehen, sondern ihnen im Nacken sitzen. Aber genau das ist das, was passiert. Und wenn Sie sagen, Ihre Maßnahmen haben nicht ausgereicht, Sie aber dann dieselbe Maßnahme vorschlagen, verstehe ich nicht, wo unser Unterschied ist. In 20 KOD-Kräften ist jetzt unser großer Unterschied. Nein. Was wollen Sie jetzt dem Publikum nicht verkaufen?
Der Unterschied Doch, der Unterschied ist ganz einfach der, dass in den letzten Jahren, das ist in Ihrer Amtszeit passiert, ist Dortmund attraktiv für Drogenkonsum. Das ist das Problem. Die Leute kommen nach Dortmund. Und es war ja sogar in Ihrer Zeitung, dass mittlerweile sogar die Drogen in Dortmund preiswerter sind als sonst wo.
Und das weil halt die Nachfrage auch noch zu so groß verantworten, da ist. Oder was?
Nein, habe ich nicht gesagt.
Aber ja, jetzt bleiben Sie doch mal sachlich.
Nein, weil ich einfach gesagt habe, dass wir mittlerweile so viel Konsumenten haben, dass dementsprechend die Nachfrage so ist, dass der Preis geringer ist. Und das müssen wir in der Hinsicht begegnen, indem wir den öffentlichen Drogenkonsum, indem wir den Drogenkonsum hier unattraktiv machen. Und zwar indem wir den Leuten, man sieht die Leute die ganze Zeit irgendwie da, wie sie entweder rauchen oder sich die Spritze geben. Wenn man aber permanent auf deren Pelle rückt. Und keep them on the run, wie die Amerikaner sagen, dann werden sie irgendwann mal auch Dortmund verlassen. Und das ist das Ziel. Wir haben mittlerweile, nehmen wir die Drogenabhängigen von Bochum, von Essen, von Lünen, die kommen alle zu uns und es ist ganz einfach so, dass sie hier in Ruhe gelassen werden. Gleichzeitig werden wir verstärkte Hilfsmaßnahmen natürlich bieten. Sie können das nicht schönreden. Wir haben in der Hinsicht die Situation einfach, Sie können dann irgendwie sagen, wenn Sie den KOD, der um 18.30 Uhr Schluss macht, ja, weil eben keine Menschen da sind, weil noch nicht mal ein Schichtbetrieb eingerichtet werden können. Leider Gottes fangen die anderen Leute aber oder hören die Leute nicht um 18.30 Uhr auch auf. Wir müssen doch dementsprechend die Realitäten sehen. Ja, und dementsprechend ist ein Mehr auch notwendig und vielleicht auch ein anderer Zugang.
Herr Kaluti, Ihre Partei hätte diesen Drogenkonsumraum ja jetzt am liebsten an der Treibstraße.
Ja.
Ist der nicht dann zu weit weg von der offenen Drogenszene?
Nein. Er ist ja nach wie vor, die Drogenszene soll ja auch aus der Stadt raus. Ja?
Die sollen hinterher.
Es ist ja nicht in der Nordstadt. Es ist nördlich des Bahnhofs. Das ist ein großer Unterschied. Ich meine, was ist das denn für eine Logik? Zu sagen, die Drogenabhängigen sollen in die Innenstadt, weil dann können sie betteln, dann können sie eventuell auch noch klauen. Also wir fördern sozusagen die Beschaffungskriminalität. Das ist doch ein Aberwitz. Und dementsprechend sagen wir wollen diesen Drogenkonsumraum an der Treibstraße haben, weil es immer noch zentrumsnah ist, aber aus dem Zentrum eben draußen ist.
Aber Erfahrungen aus anderen Städten, zum Beispiel Köln, die haben ja gezeigt, dass es schon wichtig ist, so eine zentrale Lage zu haben, weil es sonst einfach nicht angenommen wird. Die Leute bleiben ja trotzdem dann in der Innenstadt und verlagern dann möglicherweise ihr Geschäft dann noch stärker wieder auf die Straße.
Die Treibstraße ist ja Zentrums. Das ist ja nach wie vor Zentrum, ne? Das ist ja am Bahnhof. Was die in Köln gemacht haben, das war ja wirklich, die sind Kilometer mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn gefahren. Das ist natürlich viel zu weit gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir liegt das Wohl der Menschen hier, nicht nur der Drogenabhängigen in dieser Stadt am Herzen, die eben nicht mehr in die Stadt gehen, die diese Stadt dementsprechend unattraktiv finden. Und ja, ich denke, wir sollten auch an die Einzelhändler denken, die diese Stadt auch gestalten mit uns. Und wir haben am Grafenhof circa 150 Schwerstabhängige. Und die können allerdings nicht die Situation in unserer Innenstadt so beeinträchtigen, dass tausende andere diese eben nicht mehr aufsuchen. Und ich finde, da ist die Gewichtung nicht mehr da.
Die Frage ist, wie wollen Sie eine Mehrheit dafür im Rat bekommen? Wie wollen Sie eine Mehrheit dafür im Rat bekommen? Das ist ja noch schwieriger geworden sozusagen.
Wofür denn überhaupt?
Ja, für die Treibstraße zum Beispiel.
Die Treibstraße steht überhaupt nicht zur Verfügung. Das Grundstück ist Privateigentum. Das wird es gar nicht geben. Das ist ein Märchen der CDU schon seit 3 Monaten.
Die wurde noch nie ernsthaft geprüft.
Das ist nicht wahr. Die
wurde noch nie ernsthaft
geprüft. Das ist nicht wahr.
Und man kann mit dem Eigentümer natürlich in Verhandlungen treten. Nur das, was wir jetzt haben, zerstört auf weitere Sicht unsere Innenstadt. Und da zu sagen, ja, die Treibstraße ist halt irgendwie ein Privateigentum, da machen wir doch lieber die Innenstadt kaputt, das ist doch keine Alternative.
Herr Kaluti.
Trotzdem brauchen Sie eine Mehrheit im Rat.
Und trotzdem brauche ich eine Mehrheit im Rat, da haben Sie vollkommen recht. Ich denke trotzdem, dass die Macht des Faktischen überzeugend sein wird. Wir haben eine Wahl, wo wir 16,06% AfD-Wähler haben. Und wir müssen in der Hinsicht endlich mal an die Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft denken. Die haben wir nämlich in der letzten Zeit verdammt häufig vergessen. Und ich denke auch, dass ein Teil dieser Wählerschaft für die Demokratie noch nicht verloren ist. Der Wählerschaft. Diese beinharten Nazis, die diese Partei haben, die spreche ich nicht an. Aber ich mache mir da auch Sorgen um unser System und unsere Demokratie, wenn wir bei solchen Sachen keine Lösung hinbekommen. Ja. Denn dann haben wir ein ganz, ganz anderes Problem in der nächsten Zeit. Und da kann ich nur appellieren an die anderen Parteien, dafür zu sorgen, dass wir die Gesamtheit eben sehen und nicht einfach nur auf das Wohl der Drogenabhängigen abzielen.
Herr Westphal, wie sehen Sie da die Lage?
Also ich weiß nicht, welche Gegensätze Sie da immer aufbauen. Als würde irgendjemand nur das Wohl der Drogenabhängigen sehen. Es ist doch kompletter Unsinn. Sondern es geht genau um die Frage, dass ich etwas lösen muss. Und das ist halt nicht so, wie Sie das einfach so erzählen und dann ist das so. Das geht damit los, dass Sie tatsächlich bei der Treibstraße was erzählen, was nicht stimmt. Das ist einfach nicht so. Und es ist geprüft, mehrmals geprüft. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben einen Verwaltungsdurchgang gemacht mit 160 Standorten und dem mehrmals geprüft. Das wissen alle, die damit sich beschäftigt haben. Ist also, könnte man wissen an der Stelle. Insofern passt das da nicht mehr. Und wenn Sie jetzt sagen, so wie Sie es eben erzählt haben, in Ihrer Amtszeit und so weiter, in ganz Deutschland, in allen Städten ist das ein riesiges Problem. Und wir haben uns zum Beispiel Frankfurt angeschaut. Und genau das, was Sie beschreiben, ne, mit dem Bahnhof, ist in Frankfurt passiert. Deswegen haben wir mit Absicht gesagt, das wird schwierig, das so zu machen, weil wir auch den Bahnhof natürlich nicht weggeben können. Das ist doch klar. Und zu sagen, die Drogenszene muss aus der Stadt, ich bin dabei. Aber wir brauchen doch dann auch ein Instrument, dass das funktioniert. Und wenn Sie sagen, wir müssen aufpassen, dass wir bei denjenigen, die radikal wählen, bin ich bei Ihnen, nicht etwas erzeugen, indem Sie dann sehen, es ist keine Lösung da, bin ich extrem bei Ihnen. Aber dann müssen wir es auch lösen. Und deswegen habe ich eine Bitte. Bei all diesen Erzählungen, bleiben Sie doch in der Sache. Und machen nicht so eine Erzählung, der Westphal hat das alles nicht hingekriegt, hat alles nicht gekonnt. Jeder Drogenmensch in dieser Stadt geht auf sein Konto. Das ist alles Populismus. Sondern es geht darum, dass wir was miteinander klären. Und das ist der entscheidende Punkt. Und dann bleiben wir bei den Lösungsschritten. Und wir können das jetzt ja noch eine Stunde machen. Sie werden kaum etwas finden, was so etwas schafft, was Sie versprechen. Und dann sind Sie derjenige, der hinterher sagen muss, oh, das hat wohl nicht funktioniert. So, also bei der Sache bleiben. Dann ist das
Herr Westphal, es hat nicht funktioniert. Und diese Populismuskeule, da sollten wir, glaube ich, gerade nach dem 14.09. wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Nein. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Nur weil wir vielleicht in den Wegen eine andere Meinung haben.
Ich habe noch andere Meinung bei Ihnen festgestellt.
Ist nicht das, was andere sagen, populistisch? Das ist immer dieses Argument, was dann irgendwie so als letztes rausgekramt wird. Wir sollten dieses einfach nicht gegeneinander permanent einsetzen. Ja, das ist kein demokratischer Diskurs und es ist auch kein sachlicher Diskurs. Und wenn ich Ihnen ganz einfach sage, dass wenn Ihre Verwaltung 160 Standorte geprüft hat und Sie kommen am Ende auf einen Standort, der mitten in drei Schulen liegt, da frage ich mich, wie sahen denn dann die anderen 159 Standorte aus? Die hätte ich wirklich gerne mal gesehen, weil das
die
ist ja,
Sie sehen können,
das
Ihre Fraktion
ja,
kennt die alle.
Das ist ja das Absurdeste überhaupt, ja, dann genau so einen Standort zu nehmen.
Herr Westphal, vielleicht kommen wir da noch mal drauf. Ja. Ist die Küpferstraße überhaupt, spielt die jetzt noch eine Rolle?
Nein. Ja.
Also insofern wäre das Thema dann ohnehin erledigt.
Ja, weil ich habe das ja erläutert. Wir müssen die Dinge ja durchprüfen. Und noch einmal, ich kann es ja nicht umhin. Die Dinge, die Sie beschreiben, machen Sie so zugespitzt, als sei es mein persönliches Problem.
Nein,
jetzt fangen Sie schon wieder an.
Jetzt sind Sie ein bisschen dünnhäutig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber mal ganz ehrlich, Herr Westphal, haben Sie das Thema an sich? Also, haben Sie das Thema an sich, Sicherheit, Ordnung, Drogenszene in der Innenstadt, haben Sie das Thema an sich, das Empfinden doch anscheinend vieler Menschen, haben Sie das unterschätzt?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich war, nochmal, wir waren ganz vorne dran. Sie können das sich alles durchlesen. Es gibt Artikel in anderen Zeitungen, die sagen, die Dortmunder Polizei bekommt Anfragen von anderen Polizeikräften aus anderen Städten, wie wir das hier machen. Wir haben es frühzeitig erkannt. Wir haben alles, was mobilisiert ist, zu mobilisieren, war auch mobilisiert. Und wir werden das auch weiter tun. Der Weg ist nicht zu Ende. Er ist jetzt erst recht weiter zu beschreiten. Das ist alles in Ordnung und es muss auch gemacht werden. Aber ich lasse mir nicht immer erzählen, dass nichts getan wurde, weil das einfach den Fakten nicht entspricht. Und deswegen kann ich das nicht so durchgehen lassen. Mehr ist es nicht.
Okay, ich glaube, Lösungen werden wir heute nicht finden. Ich glaube, die unterschiedlichen Positionen oder auch die ähnlichen Positionen sind deutlich geworden. Wir wollen auch noch zu anderen Themen kommen, die auch von Leserinnen und Lesern angesprochen wurden. Ein Thema zum Beispiel die Skandale bei DEW 21, Stichworte Stadtenergie, teurer Energieeinkauf, die geschasste DSW-Chefin. Da wird nach ihrer Rolle als Aufsichtsratschef gefragt. Haben Sie da nicht richtig aufgepasst?
Doch, haben wir. Soweit wir das konnten, ging das. Aber ich meine, es ist, glaube ich, fast alles dazu gesagt, aber ich sage es auch gerne nochmal, weil alle Gutachten das ja mittlerweile auch belegt haben. Alle Aufsichtsgremien, der Aufsichtsrat komplett, der Aufsichtsratsvorsitzende, selbst Teile der Geschäftsführung in der DEW wurden systematisch nicht informiert. Es wurde systematisch Informationen zurückgehalten. Es wurden E-Mails entsprechend deutlich, in denen das klar steht. Es wurden Folien, die für den Aufsichtsrat erstellt wurden, nochmal weiter reduziert, um klarzumachen, wir wollen das Thema lieber verschleiern. Und das ist systematisch gemacht worden. Deswegen ist es jetzt vor Gerichten. Und deswegen haben wir das auch von externer, unabhängiger Seite untersuchen lassen. Und das Ergebnis ist eindeutig. Hier wurden wir im Aufsichtsrat leider, leider getäuscht. Das ist schlecht und nicht gut, aber das ist die Wahrheit.
Die Fragen der Leser und Hörer zum DEW-Skandal, die gehen ja auch noch weiter. Und zwar an Sie, Herrn Kaluti, nämlich warum hat die CDU das Thema jetzt nicht mehr ausgeschlachtet?
Das ist ja eine tolle Frage.
Das hätte man ja aufgreifen können im
Wahlkampf. Da gibt es ein Verfahren.
Okay.
Und ich glaube, solange dieses Verfahren läuft, ist man gut beraten, da politisch sich nicht groß weiter zu äußern, denn es bringt nichts, wenn erstens die Fakten nicht wirklich klar vorliegen und wir einfach in einem ganz, ganz anderen Prozess drin sind. Und ich finde es richtig so, dass man dann politisch ein wenig nach hinten tritt und erstmal das Verfahren erwartet.
Ja, viele Fragen von Hörern und Lesern, die wir jetzt so ein bisschen zusammengefasst haben. Wir haben aber auch mal auf der Straße Nachfragen an Sie gefragt.
Es geht um das HSP-Gelände, was ja gar nicht so weit von der Stadt entfernt ist. Mich würde mal interessieren, was die Bürgermeister vielleicht mit so einer sehr innenstadtnah gelegenen Brachfläche, was sie auf dieser Fläche sehen.
Ich würde mal gerne wissen, was die denn vorhaben, weiter für den Fahrradverkehr zu tun, weil auf dem Wall haben sie jetzt so eine kleine Busspur gemacht, da blickt man auch wieder nicht, ist das für Fahrräder oder nur für Busse oder was? Also das fände ich wirklich gut, wenn da einfach noch mal mehr passieren würde.
Gerade hier auch in der Innenstadt, hier bei dem Teppichladen da vorne, die Thematik finde ich jetzt interessant, was die Politik und vor allem die Bürgermeisterkandidaten dazu zu sagen haben.
Gut, dann fragen wir Sie doch. Wir greifen die Themen mal auf, die genannt wurden. Bei der HSP-Fläche soll es ja neue Entwicklungen geben. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass sich da bald was tut in den nächsten Jahren?
Ja, sie ist gerade wieder richtig gewachsen, weil wir mit dem Herrn Thelen, der mit seiner Unternehmung Thelen Group ja dieses Grundstück besitzt, immer laufend in Gesprächen waren, auch in Werkstätten, die Entwicklung. Also es wurde ja gefragt, was könnte da entstehen? Da sind wir von der Stadt die ganze Zeit sehr eindeutig. Eine Mischung aus Wohnen und moderner Arbeitswelt, also Büros. So ein bisschen so, wie es auf dem Phoenixsee entsprechend funktioniert hat. Auch mit entsprechenden Landschaftsgestaltungen. Und da sind wir mit dem Besitzer auch in dem Austausch und es geht genau in diese Richtung. Und jetzt müssen wir auch nochmal darüber reden, ob er auch dann möglicherweise dieses Grundstück verkaufen möchte oder nicht. Auch da sind wir in Gesprächen, aber da bitte ich um Nachsicht, das kann ich jetzt ja nicht erzählen, weil wir da am Tisch zusammensitzen und das soll auch so bleiben.
Herr Kaluti, was sagen Sie zum HSP-Gelände? Hätte die Stadt mal mehr Tempo machen müssen?
Es wäre natürlich schön, wenn wir da mehr Tempo machen würden und könnten. Allerdings, wie gesagt, das ist die Thelen-Gruppe verhandelt so, wie sie eben verhandelt. Aber es ist extrem notwendig, dass wir hier Flächen haben. Und wir müssen unsere wirtschaftliche Basis verbreitern. Das ist extrem wichtig für Steuereinnahmen, aber nicht nur für Steuereinnahmen, sondern überhaupt auch für Arbeitsplätze. Wir haben nach wie vor circa 12% Arbeitslosigkeit. Wir sind jetzt bei 615.000 Einwohnern. Das heißt, wir wachsen und das ist ja toll, das ist ja absolut spitze. Nur, wir müssen die Leute eben in Arbeit bringen. Und Arbeit ist etwas, was nicht nur ein Arbeitsplatz in der Hinsicht bedeutet, um seinen Lebensunterhalt zu sichern, sondern es ist Teilhabe, es ist Integration und es ist für unsere gesamte Gesellschaft extrem wichtig. Deswegen sind diese Flächen von einer unfassbaren Bedeutung. Und wenn dann auch noch gebaut werden kann, ist umso besser, wenn wir brauchen Wohnraum. Von daher kann ich nur hoffen, dass diese Gespräche jetzt Fahrt aufnehmen. Es gibt anscheinend ein Angebot, wie gesagt, ich habe da eher auch aus der Presse erfahren. Das fand ich erstmal eine sehr gute Nachricht, ja, das ist toll von den Ruhrnachrichten, wunderbar. Ja, und von daher brauchen wir das, ja. Und wir brauchen natürlich mehr Flächen.
Das AZAD-Gebäude ist auch angesprochen worden, ein drohender Leerstand im Herzen der Innenstadt sozusagen. Kann die Stadt da überhaupt irgendwas tun?
Erstmal ist es Privateigentum. Und es gibt Gespräche zwischen den Eigentümern und, ja, ich sag mal, so Interessierten, die das anders nutzen wollen. Stand ja auch ein paar Dinge in der Zeitung, aber das ist natürlich ein privatwirtschaftliches Verhältnis. Da greifen wir jetzt erstmal nicht ein, weil wir müssen ja schon an vielen anderen Stellen Gebäude im städtisches Eigentum kriegen, die eigentlich mal erstmal nicht unser Eigentum waren. Ne? Wenn wir an die Rheinische Straße denken, an das ehemalige Versorgungsamt oder denken wir an das ehemalige Kaufhofgebäude, wo wir jetzt ja auch da dran sind, weil wir da schon gesagt haben, das ist uns wichtig. Aber irgendwo ist das ja dann auch endlich, diese Vorgehensweise. Es wäre schön, wenn es eine Verständigung geben würde zwischen den Eigentümern, dass das AZAD-Gebäude tatsächlich dann auch eine andere Nutzung bekommt. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle.
Herr Kaluti, AZAD-Gebäude, was stellen Sie sich da vor?
Es gab ja mal immer wieder diese Gedanken, Markthalle ja oder nein. Ich glaube, es muss am Ende einfach für diese Stadt passen, einen Investor zu haben, der die Urbanität, das Lebensgefühl hebt, der eventuell auch diesen Platz davor, also der ja oft bis auf den Markt doch immer sehr, sehr leer ist, auch wiederum weiterum Leben in die Stadt bringt. Wir sehen, wir haben oft diese leeren Plätze. Wir haben das Problem, dass Menschen in der Innenstadt sich immer weniger aufhalten. Und wenn wir da einen Investor, und das ist natürlich immer die Frage, dann wer da hineinkommt. Das ist eine privatwirtschaftliche Frage. Da kann man natürlich auch vielleicht von der Stadt und von der Wirtschaftsförderung noch mal so ein bisschen ansetzen. Aber wichtig wäre es auch daran zu denken, den Urbanitätsfaktor zu heben. Wir sehen das am Feierabendmarkt vorm Theater, wie das funktioniert hat, wie plötzlich auf einmal eben, weil dieser Platz plötzlich mitgedacht wurde, ungemein zu einem tollen Lebensgefühl in dieser Stadt beigetragen hat. Und sowas, denke ich, sollte Ziel auch bei dem AZAD-Gebäude sein.
Stichwort Radverkehr. Sie sprachen schon an, auch das Konzept der Velorouten, das also Fahrradwege abseits der Hauptverkehrsstraßen angelegt werden, von der Innenstadt in die Vororte und zurück. Bis 2030 hat man sich da eigentlich als Ziel gesetzt. Ich habe so ein bisschen Zweifel, dass es bis dahin klappt. Es geht nur sehr langsam voran. Wie wollen Sie da Tempo reinkriegen?
Na, erstmal glaube ich, ist es nochmal wichtig zu sagen, wir haben an der Stelle ja einen Wechsel vollzogen in der Planung von Radanlagen in dieser Stadt, der, glaube ich, wichtig war. Weil bis dato haben wir im Grundsatz verfolgt, es gibt den großen Masterplan Mobilität und daran auch die Pläne, im Grunde an den großen Hauptstraßen nochmal an die Seite neue Radanlagen zu bauen. Das ist sehr aufwendig und hat auch immer eine Diskussion um die Frage, wie viele Spuren für Autos bleiben dann noch über. Und die Diskussionen waren nirgendwo eindeutig, sondern immer sehr schwierig und bringt die Menschen auch ein bisschen gegeneinander auf. Und deswegen haben wir gesagt, ich habe einer meiner ersten Runden mit den Planungsleuten zu sagen, können wir das nicht anders machen, wie zum Beispiel Amsterdam, die so ein ganz anderes Konzept haben, nämlich im Grunde die Idee, es gibt Vorrangrouten. Also es gibt Straßen, da haben die Autos Vorrang und es gibt Straßen, da haben die Fahrräder Vorrang. Und das nannten die dann Velorouten. Das haben wir uns angeschaut und übernommen. Und die Idee ist jetzt, dass wir 9 Velorouten aus den Außenbezirken in den Innenstadtbereich hineinbauen, auf Nebenstraßen, die wir zu Fahrradstraßen machen und da haben dann die Fahrräder Vorrang. Das geht tatsächlich schneller, es wird günstiger und es wird auch sicherer für die, die darauf fahren, weil es eben nicht einfach nur direkt an der Hauptstraße ist. Und das ist das Konzept. Und das haben wir ausgearbeitet. Wir haben das mit allen neuen Routen durch den Rat gekriegt. Die Fahrradexperten vom ADFC und anderen waren dabei, sind die Routen mitgefahren. Also es gibt einen großen, breiten Konsens, dass das der richtige Weg ist. Und den machen wir jetzt. Jetzt gibt's das Thema, dass bei einigen Routen Brücken dabei sind, Engstellen, Überquerung, das heißt bauliche Maßnahmen, die etwas komplizierter sind. Und das würde dauern, wenn wir jetzt nur das machen, wenn wir das gelöst haben. Deswegen habe ich gesagt, nein, lasst uns anfangen. auch wenn die Route dann nicht komplett zu Ende wird, sondern wir bauen sie später zu Ende. Aber wir müssen anfangen, um deutlich zu machen, die Routen entstehen jetzt. Und das ist dabei. Das müssen wir noch schneller machen. Da haben Sie recht. Das ist ein Diskussionspunkt für den nächsten Rat. Weil da geht es auch nochmal um Ressourcen, um Personal und entsprechende Planungsmöglichkeiten. Dann kann das auch noch schneller gehen. Aber es ist der richtige Weg. Und den wollen wir gerne fortsetzen.
Herr Kaluti, wo liegt Ihre Priorität in Sachen Verkehr?
Ich glaube, wir müssen den Verkehr immer von allen Verkehrsakteuren zusammendenken. 49% in Dortmund bewegen sich mit dem Auto. 21% benutzen den öffentlichen Nahverkehr. 19% laufen und 10% fahren Fahrrad. Also muss zusammenkommen. Und es bringt nichts, die einen oder die anderen in der Hinsicht zu bevorteilen oder zu benachteiligen. Wir haben in Dortmund mit Sicherheit eine Benachteiligung erstmal des Fahrrads. Jetzt ist das allerdings keine neue Weisheit, die ich ja irgendwie verkünde, sondern das ist ja schon seit ungefähr 10 Jahren ein Thema. Und es ist nicht angegangen worden. Wir haben immer noch keine durchgängige Veloroute. Und ich würde einfach erstmal anfangen, 2 durchgängige Velorouten zu schaffen. Von Norden nach Süden, von Osten nach Westen als Haupttangenten. Und dann können sich ja die anderen daran orientieren und hinbewegen. Ich denke auch, dass es wichtig ist, die Velorouten von den Autostraßen zu entkoppeln, zu entzehren. Es ist am Ende viel zu gefährlich auch. Es sind nach wie vor Unfallherde, die dabei sind bei Kreuzungen und dergleichen. Von daher finde ich, es ist ein richtiger Ansatz. Aber ich würde erstmal 2 Tangenten priorisieren, um da endlich mal eine durchgängige Straße hinzubekommen. Denn es kann nicht sein, dass wir da permanent und Jahre irgendwie daran arbeiten. Das muss ja irgendwie möglich sein.
Generell wird ja so ein bisschen das Tempo immer angesprochen in der Verwaltung, Baugenehmigungen zum Beispiel. Ihr Vorvorgänger, Gerd Langemeyer, hat mal vom neuen Dortmund, dieser schnelle Dortmund gesprochen. Jetzt hat er uns zuletzt gesagt, irgendwie ist so ein bisschen das Tempo verloren gegangen. Liegt das so ein bisschen, dass man vor allem immer die Bedenken sieht und weniger die Chancen, wenn man so in der Verwaltung mal so guckt? Muss da vielleicht die Kultur sich etwas ändern, dass man mehr Möglichmacher wird?
Also bei Bauanträgen, nein, da gibt's ja gar nicht diese Form, sondern die Bauanträge gehen rein und werden geprüft. Zu langsam vielleicht, das stimmt, aber da gibt's auch viele, viele Gründe. Die Bauvorschriften in den letzten 15 Jahren sind explodiert. Das heißt, auch Architekten sagen Ihnen eigentlich, einen einfachen Bauantrag wie früher geht gar nicht mehr, der ist komplex. Und deswegen sind sie auch häufig nicht fertig und nicht vollständig. Dann gibt es das Bauordnungsamt, das sagt, du musst noch nachliefern. Dann gibt es ein Ping-Pong, das geht hin und her. Das ist viel zu aufwendig. Deswegen habe ich auch immer klar gesagt, wir müssen von diesen Bauvorschriften runter. Und wir müssen auch als Verwaltung dann einfacher werden. Der Rat muss sich auch ein bisschen zurücknehmen, weil er auch selber natürlich in seinen vielen, vielen Beschlüssen neue Regelwerke beschlossen hat. Also Klimaneutralität und alles in der Sache völlig begründet. Aber es ist natürlich für eine Baumaßnahme dann immer noch eine Regel, die in der Verwaltung beachtet werden muss. Das sind schließlich Beschlüsse. Da kann der Mitarbeiter in der Bauverwaltung gar nicht anders handeln. So, und deswegen müssen wir das natürlich nochmal uns alles anschauen. Also da nochmal ganz deutlich, mehr Personal in die Bauverwaltung, Bauvorschriften runter, flexibler werden, dann geht das. Wir haben das jetzt ja in einem Bereich sehr exemplarisch gemacht, nämlich für das wirklich wichtige Thema Schule und Kindergärten, wo wir jetzt ein Sofortpaket auf den Weg gegeben haben, wo wir jetzt demnächst 4 Schulen bauen werden und mit dem Rat das so verabreden, dass das dann schneller geht, die Abläufe übereinander legen, sodass sie nicht hintereinander sind, und dann werden wir bis 2027 schon die ersten Schulen sehen. Das wird notwendig sein.
Herr Kaluti, Verwaltungshandeln beschleunigen. Sehen Sie da noch mehr Möglichkeiten als Herr Westphal?
Ja, würde ich schon. Und zwar denke ich, dass man auch ein wenig die Aufgabenbereiche nochmal sich anschauen müsste. Was muss Verwaltung leisten? Was ist in der letzten Zeit dazugekommen, was vielleicht mehr und mehr so ein Nice-to-have gewesen ist? Und ich glaube, man muss sich auch anschauen, wo mangelt es an Personen. Wir haben 11.500 Personen in dieser Verwaltung. Und ich glaube, die machen eigentlich alle eine sehr, sehr gute Arbeit. Nur es gibt Bereiche, die sind unterbesetzt. Das sind die Bürgerdienste, ist der Fall. Bei Fabido ist das der Fall. Das ist bei den Jugendämtern der Fall und eben im Bauordnungsamt. Und Ich denke, dass man unter anderem mal schauen könnte, wo ist denn Personal da? Also Sie haben ja Ihr Amt, also Ihre beiden Vorgänger sind, glaube ich, mit der Hälfte der Menschen ausgekommen. Das ist ja sehr, sehr angewachsen. Warum kann man da nicht dann irgendwie sehen, dass man die Menschen eventuell in diese anderen Bereiche zum Beispiel einsetzt? Ich finde, es ist aber auch genauso wichtig, dass man mal überlegt, wie sieht's denn, das habe ich vorhin angesprochen, mit dem Entscheidungsspielraum der Menschen aus? Und da finde ich, kann man durchaus etwas machen. Es liegt aber auch daran, dass wenn ich mich mit Menschen aus der Verwaltung unterhalte, dass es keine Fehlerkultur gibt, sondern dass wir viel zu sehr im Prozessdenken verhaftet sind, auch um eventuell Entscheidungen nicht treffen zu müssen. Denn wenn ein Fehler dabei sein könnte, wird das gewisse Sanktionen haben. Und ich glaube, da müssen sich eben die Führungskräfte vor ihre Leute auch stellen. Wir machen alle Fehler. Das muss irgendwie klar sein. Und gleichzeitig kann man auch diese Fehler korrigieren. Also Aufbau einer Fehlerkultur in den Bereichen, wo die Leute notwendig sind, mehr Personal einsetzen und vor allem auch die Kommunikation verbessern. Ich meine, wenn wir bestimmte Bauvorhaben haben, und da habe ich mich ja mit Leuten unterhalten von den Stadttöchtern, wenn da nicht wirklich kommuniziert wird, dann fangen die dann an zu buddeln, legen ihre Rohre, machen wieder alles irgendwie fertig und dann fällt einem irgendwann mal auf, um Gottes Willen, wir haben ja in der Hinsicht auch noch Kabel legen können und sowas. Ist alles passiert. Und dementsprechend herrscht da zuweilen so ein bisschen der Eindruck, dass man nicht richtig in die Gänge kommt. Und von daher, glaube ich, ist eine andere Organisation vielleicht ein wenig vonnöten. Ich habe das in der bayerischen Ministerialverwaltung erlebt, die super effizient ist und die auch verdammt schnell ist. Und da kann man sich ja, ist in Dortmund immer ein bisschen schwierig, sowas zu sagen, ja, eventuell so ein bisschen auch was abschauen.
Herr Westphal? Sie haben ja schon angedeutet, es gibt so viele Bauvorschriften. Der Bund hat jetzt den Bauturbo angekündigt, wo Bauvorschriften abgeschafft werden sollen, um Verfahren zu beschleunigen. Ja. Ich schließe aus Ihren Worten, die Stadt würde dann, weil der Bund sagt auch, die Kommunen müssen es dann auch umsetzen.
Ja.
Das würden Sie dann auch so umsetzen?
Ja, für den Wohnungsbau ist das ja vorgesehen, ne? Und das ist ja auch richtig so. Das schauen wir uns jetzt aber, das ist erstmal noch so gesagt und jetzt müssen wir uns das mal im Detail anschauen, da sind wir gerade dabei. Und dann werden wir das so für Dortmund auch umsetzen wollen, weil das erstmal grundsätzlich völlig richtig ist und geht genau in die richtige Richtung.
Ich hatte gerade das Gefühl, Sie möchten auf Herrn Kaluti auch noch mal was äußern.
Zu welchem Thema?
Zu wenig Fehlerkultur, Ihr Amt ist aufgebläht.
Ach so, das habe ich jetzt gar nicht gehört. Also,
das zum Thema Wertschätzung und Respekt.
Er ist ja Teil der Verwaltung und deswegen weiß er ja auch, dass wir genau diesen Prozess unterwegs haben. Wir haben einen Werteprozess, da geht es genau um diese Frage Fehlerkultur. Das kennt er als Mitarbeiter.
Genau, und wir im Eigenbetrieb haben das auch schon lange wirklich umgesetzt und deswegen funktioniert es bei uns ja auch so gut.
Ja, so. Und deswegen habe ich auch gar nicht...
Wäre aber auch schön, wenn das bei den anderen funktioniert.
Ja, ich glaube aber, dass das Bild der Leistungsfähigkeit der anderen Ämter nicht ganz richtig ist, sondern da sind die auch sehr gut unterwegs mit den Dingen, die man leisten kann. Aber was Sie beschreiben, ist ja tägliches Arbeiten der Verwaltung.
Aber im Grundsatz hört man raus, sind Sie sich eigentlich einig? Ist ja auch mal schön. Jetzt vielleicht zum spannendsten Teil des Abends. Die Rhön-Nachrichten haben auch zur Stichwahl eine Umfrage bei Forsa in Auftrag gegeben. Ich habe es schon angedeutet. Bevor wir zur sogenannten Sonntagsfrage kommen, wollen wir mal einen Blick auf einen Chart werfen, bei dem es um die Kompetenzen geht, die Ihnen zugebilligt wird. Also wem wird am ehesten zugetraut, ein Problem zu lösen? Und das ist dabei herausgekommen.
So, das können wir jetzt mal ein bisschen wirken lassen. Ist schwierig. Ich fasse mal zusammen. Es sind 10 Bereiche und Herr Westphal in 6 von 10 Bereichen. Wir nehmen jetzt nur mal Westphal Kaluti. Das andere lassen wir mal noch weg, gedanklich. In 6 von 10 Bereichen, da traut man Ihnen mehr Kompetenz zu als Ihrem Herausforderer Alexander Kaluti, zum Beispiel Wohnen, Kitas, Umwelt, Stadtverwaltung. Allerdings beim Thema Wirtschaft und Arbeitsplätze, da liegen Sie zurück. Das finde ich ziemlich auffällig. Sie waren sogar Wirtschaftsförderer in Dortmund, bevor Sie OB wurden. Wie kann sowas dann passieren?
Das kann ich Ihnen nicht so richtig beantworten, weil ich habe jetzt kenne die Frage nicht, die Sie gestellt haben und welche Frage jetzt dahinter steht und warum die Menschen das genannt haben. Sie haben ja auch gesagt, 36 keine von beiden. Ich glaube, das Thema Wirtschaft und Arbeitsplätze ist ein wichtiges Thema für die Menschen. Und wir haben in den letzten Jahren so viele Arbeitsplätze aufgebaut, trotzdem wieder eine hohe Arbeitslosigkeit, dadurch, dass viele Menschen sehr darunter leiden, dass sie an- und umgelernt sind und deswegen die Arbeitsplätze hier nicht haben. Das wissen sie. Und wir haben, glaube ich, an dieser Sache in Dortmund sehr, sehr erfolgreich in den letzten 30 Jahren gearbeitet. Aber warum die das jetzt im Einzelnen sagen, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
Ja, Herr Kalutier, Sie liegen in 4 Bereichen vorn von 10. Finanzen, Wirtschaft, Verkehr, öffentliche Sicherheit. Haben Sie soziale und Umweltthemen zu sehr vernachlässigt im Wahlkampf?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die sozialen Themen genauso stark angesprochen wurden wie die anderen. Ich habe das natürlich meistens immer auch gekoppelt miteinander. Ich habe immer gesagt, all diese Themen, die ich anspreche, sind miteinander vernetzt. Und man kann das mittlerweile gar nicht mehr so getrennt sehen. Wenn ich zum Beispiel auch sehe Integration von Zuwanderern, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich bin derjenige mit einer Zuwanderungsgeschichte. Ja, aber ich bin vielleicht nicht derjenige, der so die klassische Migrationspolitik betreibt, sondern ich sage durchaus auch, dass Menschen, die zu uns kommen, auch eine Bringschuld haben. Und auch sich in unsere Gesellschaft integrieren müssen. Und dass sie die Sprache lernen müssen. Das ist vielleicht dann manchmal ein wenig schwierig, das als sogenannte Zuwanderungspolitik irgendwie zu sehen oder Integrationspolitik zu sehen. Wobei ich eigentlich damit anspreche, nur dann haben die Menschen eine Chance. Nur dann haben sie wirklich auch die Möglichkeit zu sagen, diese Stadt wird meine Heimat und dieses Land wird meine Heimat. Aber das kann ich noch dran arbeiten und ich sehe das als einen Ansporn.
Kommen wir noch mal auf die Grafik zurück. Wenn man mal ehrlich ist, der Gewinner dieser Kompetenzumfrage ist keiner von beiden. Das sind nämlich die dicksten Balken in den meisten Fällen. In allen Bereichen sagen das nämlich 34-44% der Befragten. Eine Klatsche für Sie beide.
Machen wir noch mal eine dritte Stichwahl oder was meinst du jetzt?
Also ich sehe das in meinem Fall eigentlich überhaupt nicht. Wenn ich daran denke, ich bin ja der Kandidat, damals noch mit Herrn Krämer, ohne ein politisches Mandat. Ja, alle meine Konkurrenten und Konkurrentinnen sind entweder Oberbürgermeister oder Fraktionsvorsitzende gewesen. Also von daher denke ich, hatte ich in dieser Zeit einen Startnachteil. Und von daher hieß es ja auch immer, ja, den Kaluti, den kennt man nicht und dergleichen. Und dafür finde ich dieses Ergebnis eigentlich verdammt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass ich heute eben hier sitze, zeigt eigentlich auch, dass ich gar nicht unzufrieden sein muss. Wie gesagt, das ist ein Ansporn, aber es ist schon ziemlich gut.
Okay, die nächste Runde ist geschafft. Gelegenheit nochmal bei Anne nachzufragen, welche Reaktionen es denn bei Social Media gibt.
Ja, sehr gerne. Die Meinungen der Zuschauerinnen und Zuschauer gehen zu Hause natürlich weiter sehr weit auseinander. Während Kaluti fantasiert, redet Westphal alles schön. Ich will mich aber nochmal bedanken für die ganzen Reaktionen. Ich kann jetzt nicht alles vortragen. Ich habe nochmal ein paar rausgesucht. Westphal findet immer einen Schuldigen, schreibt jemand. Wer führen will, muss Verantwortung übernehmen. Jemand anders schreibt, Thomas Westphal strahlt pure Souveränität aus und bietet mehr Themen als nur das Thema Sicherheit. Was anderes kann Herr Kaluti anscheinend nicht. Dann schreibt jemand, Kaluti wirkt zumindest am Anfang deutlich souveräner. In anderen Kommentaren fallen auch noch die Worte wie authentisch und sympathisch und Kaluti ist das viel kleinere Übel. Jemand anderes schreibt, Thomas Westphal ist eindeutig der Bessere für dieses Amt. Wir brauchen einen Profi als OB und keinen Lehrling. Was aber auch zur Wahrheit gehört in den Reaktionen ist, dass auch dort viele Leute schreiben, dass sie weder den einen noch den anderen gut finden.
Also man sieht, die Meinungen gehen weiter auseinander. Das war sozusagen Volkes Stimme im Netz. Und wir haben Volkes Stimme auch nochmal auf der Straße erfragt. Einige Personen, die jetzt vorkommen, werden Ihnen da schon bekannt vorkommen aus der letzten Umfrage. Wir wollten wissen, warum man seine Stimme wahlweise an Thomas Westphal oder an Alexander Kaluti gibt oder auch eben nicht. Und das ist dabei herausgekommen.
Was sagen Sie zu den beiden Kandidaten? Was denken Sie, wer wird es machen und warum?
Westphal, weil er auch vorher war und SPD. CDU ist wieder abgeschlagen. Ich denke mal, Westphal macht es wieder.
Ich bin eher SPD-orientiert, das sage ich ganz ehrlich. Aber seit Sonntag wird Herr Westphal auf gar keinen Fall meine Stimme mehr kriegen. Das ist ganz einfach. Aber so ist es insgesamt in der Politik. Es geht letztendlich nicht um die Dinge, die tatsächlich angesprochen werden müssen, die gemeinsam geklärt werden müssen. Nein, es geht immer nur um persönliche Machtinteressen. Das ist meine Meinung dazu.
Das heißt, für die Stichwahl würden Sie eher auf Alexander Kaluti setzen?
Ich kenne den Mann nicht näher, aber da Herr Westphal von mir nicht die Stimme kriegt und jede nicht abgegebene Stimme auch nicht richtig ist, werde ich wahrscheinlich die Stimme dem CDU-Kandidaten, Herrn Kaluti, geben. Jawohl.
Also ich denke, seine Bekanntheit wird ihm helfen, die Stichwahl zu gewinnen.
Und zu Herrn Kaluti?
Ja, was wünsche ich ihm? Ich wünsche ihm alles Gute, aber ich glaube nicht, dass er die gewinnen wird. Dazu ist der Unterschied doch zu groß.
Ich persönlich finde Thomas Westphal auf jeden Fall besser. Ja, also ich finde ihn sympathisch. Ich habe ihn bisher auch schon häufiger gesehen bei so Veranstaltungen und so. Und ich finde, man merkt auch, dass er für Dortmund echt ganz gut steht.
Ja, ich denke mal, der Herr Kaluti wäre jetzt vielleicht der richtige Bürgermeister im Moment. Ich hatte damals eigentlich immer den Herrn Westphal gewählt. Aber das heißt immer, war ja jetzt erstmal einmal damals so ganz, sag ich mal, es gibt Punkte, wo ich immer noch meine, hat die Arbeit sehr gut gemacht, aber hier im Innenstadtbereich wünschte ich mir schon mal ein bisschen anderen Wind.
Also ich vermute mal, dass er die, oder ich glaube, dass er die Sache besser macht als der CDU-Kandidat.
Okay, was glauben Sie, warum glauben Sie da nicht so sehr an den Herrn Kaluti?
Ich glaube, ihm fehlt ein bisschen an Erfahrung.
Ich hoffe, der Herr Kaluti von der CDU macht das Rennen, weil der Westphal hatte sich ja letztens auch wieder negativ geäußert in der Pressemitteilung. Das kommt nicht gut, nicht bei den Bürgern gut an, wenn man sowas sagt. Einfach neutral bleiben.
Ich halte beide erstmal so für kompetent, kann jetzt aber nicht einschätzen, inwieweit jetzt viel für Dortmund getan wurde durch Herrn Westphal. Deswegen, ja, also ich denke, es sind beides Kandidaten, die in Dortmund auf jeden Fall Dinge erledigen können, die anstehen.
Na, das ist doch auch eine schöne Erkenntnis zum Schluss. So, aber man sieht, die Meinungen sind quer durch den Garten. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Jetzt kommen wir tatsächlich zur Sonntagsfrage. Forsa hat ermittelt, wie denn die politische Stimmung für beide Kandidaten zur Stichwahl ausfallen. Wie gesagt, Stimmungen sind noch keine Stimmen. Aber es ist natürlich umso spannender, mal zu gucken, wie sieht es denn vor der Stichwahl aus? Und das ist das Ergebnis. Ja, das muss man erstmal wirken lassen. Ein Patt, 50-50. 1004 Befragte, also ähnlich wie bei den früheren Umfragen, die waren ja dann ja, relativ nah am Ergebnis, plus minus 3%, heißt es ja.
Was?
Ich glaube, sie lagen am Ende ein bisschen besser als die Forsa-Umfrage, das ist vielleicht dann hier auch Trost. Ja gut, die letzte Forsa-Umfrage, also die erste Forsa-Umfrage sagte ja 27% voraus und sie haben bei 27,4% gelandet. Die zweite war dann ein bisschen niedriger.
Ja.
Aber die Tendenz bei Herrn Kaluti waren es 17% am Ende und 19% waren vorhergesagt. Also wie gesagt, mit dieser Fehlertoleranz, die natürlich auch hier gilt, ist es zumindest ein Fingerzeig, es wird sehr knapp.
Naja, nehmen wir nochmal die Fakten. Sie haben sie angesprochen, die letzte Forsa-Umfrage vor der Wahl. Da gab es ja drei Kernbotschaften. Die eine Botschaft ist, Westphal liegt 4 Prozentpunkte vor Kaluti. Am Ende waren es 10%. Die zweite Botschaft war, der Parteilose hat eine fulminante Aufholjagd gemacht. Hatte er nicht. Die dritte Botschaft war, die CDU liegt vor der SPD im Rat. Am Ende war die SPD vor der CDU. Also dreimal sozusagen Fahrkarte geschossen.
Naja, bei der Stadtratswahl war es relativ das jetzt, genau.
Ich mag Ihren Humor, weil wir werden ja sehen, ob Forsa jetzt irgendwas richtig macht. Aber zu sagen, das ist es, kann ich nach der Forsa-Umfrage der letzten nicht mehr sofort annehmen.
Also bei der Stadtratswahl war es fast eine Punktlandung. 24,9% hat die SPD bekommen und sie lag in den Umfragen zwischen 24% und 26%.
Nein, die Botschaft war ja die CDU vor der SPD.
Nein,
doch,
das
war in
dem Berichterstattung drin. Bei der letzten lag die SPD vorne, 26 ja, vor 24. Das.
Ja.
Das war, also wie gesagt, eine Fehlertoleranz ist dabei, aber ja. Man sieht interessanterweise auch dann, wenn man mal schaut, die Stimmenwanderung, sie haben zumindest nach der Umfrage, man hat es ja auch in den Umfragen rausgehört, vielleicht doch so ein bisschen Stimmen verloren bei früheren Unterstützern, auch aufgrund vielleicht der Geschichte vom 14. September. Herr Kaluti hält sozusagen seinen Stimmenanteil bei seinen früheren Wählern und bei den Grünen tendiert eine Mehrheit zu Thomas Westphal. Martin Kremer, die Unterstützung ist ja angekündigt worden, ist in der Tat, dann sind die Wähler dann eher Alexander Kaluti zugeneigt, ähnlich wie bei Heiner Gabe oder umgekehrt dann bei Fatma Karacuktoğlu, die dann wiederum ihre Stimmen dann eher, beziehungsweise die Stimmen wandern dann eher zu Thomas Westphal. Also sehr unterschiedliches Bild, aber ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Rennen für Sonntag. Sie müssen also im Endspurt noch ein bisschen was tun. Und insofern sind wir gespannt. Man könnte jetzt sagen, Marcel Reich-Ranicki hat dann immer Bertolt Brecht zitiert am Ende des literarischen Quartetts. Wir können jetzt am Ende unseres politischen Quartetts sagen, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Aber wir wollen natürlich Ihnen auch nochmal die Gelegenheit geben, Ihnen sozusagen den Endspurt einzuläuten für den Wahlkampf. Sie bekommen jetzt jeweils 30 Sekunden, um nochmal so richtig Werbung für sich zu machen und zu erklären, warum sollen Sie am Sonntag gewählt werden. Ich schaue auf die Uhr, ungefähr 30 Sekunden und der Herausforderer darf beginnen.
Ich glaube, Dortmund braucht den Wechsel und Dortmund braucht den Wandel. Wir haben große Probleme. Ich habe die vier vorhin angesprochen, beziehungsweise zwei wesentliche davon. Wir brauchen endlich wieder Wirtschaftswachstum, wir brauchen Arbeitsplätze, das haben wir nicht gehabt. Wir brauchen mehr Sicherheit, da ist es, die Stadt wirklich in einem schlechten Zustand. Und was wir vor allem allerdings brauchen, ist Gemeinschaft und Gemeinsamkeiten. Wir müssen aufhören zu spalten und wir müssen die Stadt wieder vereinen, vom Norden zum Süden, vom Osten nach Westen. Und ich will mich dieser Aufgabe stellen und ich werde mich dieser Aufgabe stellen, dass Dortmund und alle Dortmunderinnen und Dortmunder eine Zukunft und ein gutes Leben haben.
Gut. Das waren jetzt 40 Sekunden, also Sie dürfen auch ein bisschen überziehen. Wie sieht Ihre Werberede für Sonntag aus?
Liebe Dortmunderinnen, liebe Dortmunder, Dortmund muss weiter Kurs halten. Es geht jetzt gerade um Stabilität, um Erfahrung und die richtige Vorgehensweise. Die Herausforderungen sind groß. Sie sind nicht kleiner geworden. Aber eine ruhige Hand, eine besonnene Vorgehensweise ist gerade jetzt wichtig. Wir haben das hier in dieser Stadt immer gemeinsam gelöst. In einer Großstadt der Nachbarn, die immer zusammengehalten hat. Lassen Sie uns diesen Kurs fortsetzen. Ich freue mich auf Ihre Unterstützung.
Das war fast eine Punktlandung mit 32 Sekunden. Vielen Dank für diese letzte Runde.
Alexander Kaluti, Thomas Westphal, herzlichen Dank an Sie beide.
Danke.
Herzlichen Dank auch hier an Sie vor Ort und auch an alle, die im Livestream dabei waren. Ja, Sonntagabend, da sind wir alle schlauer. Ich glaube, es wird ein spannender Sonntag. Tschüss und kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.
Tschüss.
Vielen Dank.